Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei Interviews for Future. Heute wollen wir uns ganz grob gesprochen um die Themen Klima und Energie bewegen und dazu dann auch noch ein paar spezielle Sachen, die sich auf Sachsen beziehen. Dazu habe ich mir den Hans-Jürgen Schlegel eingeladen, unter anderem Ingenieur, Referent für Energie und Klimaschutz, in der Beratung auch in der Richtung tätig, ist Mitglied in der Vereinigung zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, VEE, und auch in einigen weiteren Projekten beteiligt. Hallo Herr Schlegel.
Ja, ich grüße Sie.
Woher kommt denn...
Grüßen Sie, Dominik.
Woher kommt denn das Interesse an Klima und Energie?
Das hat sich halt einfach so ergeben. Ich musste 1993 meine Dozententätigkeit aufgeben, weil ich keine Studierende mehr hatte, und bin dann in das sächsische Umweltministerium gegangen, dort im Geschäftsbereich, habe einige Jahre in Leipzig im damaligen Stufa im Umweltfachamt, staatlichen Umweltfachamt gearbeitet, und dann 2001 im Sommer hat das sächsische Kabinett einen Klimaschutzplan praktisch sich ausgedacht und den auch verabschiedet. Das war auch das erste und das einzige Mal, dass die sowas damals gemacht haben, und das musste ja auch letzten Endes fachlich untersetzt werden, und dann fiel einfach die Wahl auf mich. Ich bin dann von Leipzig nach Dresden versetzt worden und habe dann diesen Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien aufgebaut. Und das habe ich dann, bis ich in die Rente gegangen bin, 2008 im Sommer, habe ich das dann natürlich auch dort entsprechend gemacht und habe dieses Fachgebiet noch sowohl nach innen als auch nach außen vertreten. Das war also damals ganz, ganz neu, auch für mich ganz neu, weil ich selber aus einer ganz anderen fachlichen Branche komme. Ich habe Fertigungstechnik, Technologie gelehrt. Dort hatte ich also 18 Jahre einen hauptamtlichen Lehrauftrag an der Ingenieurschule Rosswein, und ich habe auch nebenberuflich eine ganze Menge noch mit gemacht. Also es haben viele bei mir irgendwo mal auf der Gegenseite gesessen, aber dann musste ich mich natürlich entsprechend umstellen und habe mir das, sagen wir mal, entsprechend im Selbststudium und in Seminaren, wo ich teilgenommen habe, und anderen Veranstaltungen, habe ich mir das dann entsprechend angeeignet.
Also neben...
Und heute mache ich das im 19. Jahr.
Also neben den ganzen Aufgaben...
Ich habe nicht aufgehört 2008, sondern eigentlich dann bald noch mehr gemacht, denn da hatte sich ja dann eine ganze Menge an Kenntnissen und vor allen Dingen auch mittlerweile dann schon an Wissen angesammelt.
Also man kann ja sagen, du bist da...
Das nicht untergehen lassen.
Bist da zufällig draufgestoßen, also durch Berufswege da dazu gekommen und dann dran hängen geblieben an dem Thema, sozusagen.
Wie eigentlich so, wie es so vielen gegangen ist, nach der Wiedervereinigung, da sind sie dann zum Teil Arbeitsbereiche, Arbeitsgebiete weggebrochen, aus allen möglichen Gründen. Und bei mir war es eben so, bei mir fehlten die Studierenden damals, die Schule wurde umgestellt, die haben dann Sozialpädagogen vorwiegend ausgebildet, und das war natürlich nicht mein Fachgebiet.
Okay.
So, dann bin ich also dazu gekommen.
Gehen wir mal zum Klima und Energie erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man das so ein bisschen... unterscheiden oder ein ganz gutes Bild machen können. Also Klima ist erstmal Klima, Energie ist Energie, wir Menschen erwirtschaften Energie, schaffen Energie, allerdings ja auch nicht aus dem Nichts. Und naja, wie man ja so weiß, jetzt ganz grob gesagt, Klima und Energie haben Wechselwirkungen. Was sind denn da so die hauptsächlichen Wechselwirkungen mit unserer Energieerzeugung und klimatischen Prozessen?
Also ich habe beispielsweise für Vorträge und für Vorlesungen da mal speziell eine ganz einfache, übersichtliche Folie gemacht, um die Zusammenhänge zwischen Energie und Klima mal herauszustellen, und habe dann also aufgeführt die Energieträgerarten, beispielsweise die fossilen Energieträger wie Kohle, Kohle, Öl und Gas. Und die werden natürlich dann im Rahmen der Energiewandlung in Strom und Wärme und möglicherweise auch in Mobilität gewandelt. Also wir erzeugen ja nicht Energie, sondern wir wandeln die. Wobei der Begriff Energieerzeugung, der hat sich so halt eingeprägt und so viel falsch macht man dann natürlich auch nicht. Aber wie sieht das bei Kohle, Öl und Gas aus? Aus der Wandlung entstehen natürlich dann Strom und Wärme und die verursachen Wirkung. Die angenehme Wirkung ist natürlich der Strom, das ist klar, das ist also die edelste Form und frieren wollen wir natürlich auch nicht im Haus, also brauchen wir entsprechende Wärme. Aber das Ganze ist bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas natürlich damit verbunden, dass hier klimaschädliche Gase entstehen. Also ich nenne nur mal die drei wichtigsten. Das ist das Kohlenstoffdioxid, das ist das Methan, CH4, was ja auch allen bekannt ist, und das ist das Lachgas N2O. Und diese Gase, die müssen natürlich in unserer Atmosphäre drin sein, aber eben nur ein bestimmter Mindestanteil, damit wir überhaupt Lebensfähigkeit hätten. Wenn wir diese Gase nicht hätten, sondern wir hätten also beispielsweise nur unsere bekannte Luft, die aus Sauerstoff und aus Stickstoff besteht, und dann wäre es also auf der Erde sehr, sehr kalt. Um die minus 18 Grad hätten wir eine Durchschnittstemperatur und da wäre sicherlich Leben nicht möglich. Dadurch, dass wir diese Gase da drin haben, die dann verhindern, dass die Wärme, die durch die Sonne natürlich eingestrahlt wird, gänzlich verloren geht, haben wir also angenehme Temperaturen, die zwischen 14, als Durchschnittstemperatur so grob zwischen 14 und 15 Grad dort liegen. Genau das ist natürlich jetzt gestört. Dann haben wir natürlich weiter die Kernbrennstoffe, die also auch bei der Umwandlung für Strom und Wärme sorgen. Möglicherweise ganz angenehm, vorwiegend als Strom, aber die Wirkung ist natürlich wieder, dass wir hochradioaktive Reststoffe behalten. Aber CO2 haben wir oder andere Treibhausgase, wie wir sie ja nennen, die entstehen dabei nicht, die entstehen aber möglicherweise im Vorfeld, nämlich beim Abbau von Uran, der ja praktisch als Kernbrennstoff dann in Frage kommt. Und dann haben wir weiterhin als Energieträger, was uns auch nicht unbekannt ist, wir haben die Sonne, wir haben den Wind, wobei der Wind ist natürlich ein Abkömmling der Sonne, das Wasser ist ein Abkömmling der Sonne und auch die Biomasse. Also das sind so die vier wichtigsten Energieträger, auch die werden gewandelt oder lassen sich wandeln zu Strom und zu Wärme und die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie entweder CO2-frei sind, da gehen also keine Emissionen in die Atmosphäre, oder zumindest sind sie CO2-arm, mitunter also auch neutral, wie es beim Holz ist. Wenn man Holz beispielsweise verbrennt, da kann man also Strom machen und man kann also auch die Wärme gewinnen, aber dann wird natürlich CO2 in die Atmosphäre emittiert, aber das ist eben genau der Kohlenstoff, der emittiert wird, der als vorher im Wachstum im Holz gespeichert worden ist. Holz hat übrigens so knapp 50% Kohlenstoffgehalt und das ist ja die Grundlage dafür, dass sich das verbrennen lässt. Damit haben wir also auf jeden Fall schon mal einen entsprechenden Zusammenhang zwischen Energie und Klima hergestellt.
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Treibhausgase nimmt, das sind Wechselwirkungen, die im Endeffekt fürs Klima negativ sind. Also wir haben ja einen Stand an Treibhausgasen, der gesund ist, und was wir jetzt zusätzlich reinblasen, das ist dann quasi genau too much.
Also wir haben ja praktisch zwei Treibhauseffekte. Wir haben den natürlichen Treibhauseffekt, das ist der dafür sorgt, dass wir gewährleistet, dass wir mehr oder weniger gute Lebensbedingungen hier bei uns auf der Erde haben. Mhm. Und dann haben wir natürlich, das geht mit der ersten industriellen Revolution geht das los, also um 1740 in England, um 1850 dann bei uns in Deutschland, den übrigen Staaten. Von da an wurde dann die fossilen Energieträger eingesetzt. Und das hat also dann dazu geführt, dass zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht worden sind. Und das bezeichnen wir dann als anthropogen oder vom Menschen verursachten Treibhauseffekt.
Okay, der sich ja bekanntermaßen negativ auswirkt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv.
Überwiegend negativ, ja.
Gibt es positive Wechselwirkungen zwischen unserer Energieerzeugung und klimatischen Prozessen?
Wer in einer kalten Gegend beispielsweise wohnt, der mag das vielleicht als etwas angenehm empfinden. Ich will bloß mal das Beispiel von Grönland dort bringen. Im Übrigen wird ja von den Klimaleugnern oder Skeptikern wird ja immer wieder angeführt, Grönland sei mal grün gewesen. Da hätte es also gar kein Eis gegeben.
Genau, das heißt ja auch Grönland wegen Grünland.
Aber die Ränder von Grönland und als Erik der Rote nach Grönland geschiffert ist, dann haben die natürlich dort grüne Ränder gefunden, haben es Grönland oder Grönland letzten Endes dort genannt. Und mittlerweile ist es so, dass also in Grönland auch wieder etwas Landwirtschaft betrieben werden kann, vor allen Dingen in den Küstengebieten von Westgrönland. Und für die Leute mag das also durchaus angenehm sein. Und es mag auch durchaus angenehm sein, wenn einer vielleicht in den nördlichen Gebieten etwas mehr Wärme kriegt. Aber das ist natürlich dann, derjenige vertritt dann schon wieder seine Partikularinteressen, also seine eigenen Interessen. Für die Menschheit insgesamt ist das nicht gut.
Okay, also
und das merken wir ja wohl, dass jetzt plötzlich hinläuft.
Genau, also auf globale Sicht gesehen, es gibt den einen oder anderen, der einen Vorteil zieht, aber am Ende ist es sehr negativ.
Im Übrigen werden wir also keine Vorteile ziehen, sondern die Nachteile für die Menschheit und für die gesamte Erde, die sind also wesentlich größer.
Okay, du beschäftigst dich ja viel mit Windkraft. Wollte ich einfach mal fragen, dass man auch wieder so einen Überblick erstmal findet, so wie ist denn der Anteil der Windkraft in Europa, Deutschland und Sachsen so vom Energieaufkommen her?
Also für Europa kann ich dir das jetzt so ad hoc nicht sagen. Für Deutschland und Sachsen da geht das schon letzten Endes einigermaßen. Da kann man dann schon was sagen. Und zwar nehme ich mal hier etwas raus, wie wir in Deutschland letzten Endes stehen. Ein Stand vom 31. Dezember. Mhm. Und dort haben wir also in Deutschland etwa 29.400 Windenergieanlagen. Mhm. Ich verwende jetzt mal nicht den Begriff Windkraft, sondern ich spreche mal von der Windenergie. Das Windkraft ist nicht irgendwie grundsätzlich falsch, aber wir haben ja auch neben dem Wind auch noch das Wasser. Mhm. Und dort sprechen wir von Wasserkraftanlagen und da hat sich der Begriff Wasserkraft eingebürgert. Und die Kurzbezeichnung für eine Wasserkraftanlage ist WKA.
Okay.
Für die Windenergie sprechen wir dann von einer Windenergieanlage, WEA. Können wir dann besser unterscheiden, aber es machen natürlich dann noch viele, die das natürlich dort nehmen. Also wir haben also etwa 29.450 Windenergieanlagen in Deutschland gehabt, immerhin mit einer Leistung, mit einer Nennleistung von rund 54.000 Megawatt oder 54 Gigawatt. Das ist natürlich halt eine ganze Menge. Und der Anteil, der jetzt am im Strombereich dort kommt, der liegt dann mittlerweile doch schon bei deutlich über 10%.
Okay.
In Deutschland.
In Deutschland.
Sachsen liegt man immer ein bisschen drunter. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Genau. Da wollte ich immer fragen, also jetzt, wenn man jetzt mal Sachsen betrachtet, überhaupt als Standort, ist Sachsen, also ich meine, Wind ist ja nicht überall gleichmäßig verteilt, also auch irgendwelche geografischen Strukturen haben da ja Einfluss, der Föhn jetzt zum Beispiel bei den Alpen genannt. Wie ist denn das mit Sachsen? Ist das ein guter Standort oder welche Gegenden in Sachsen eignen sich gut für Windenergie.
Also es gab mal eine Zeit, da hatte der frühere Ministerpräsident in Sachsen gesagt, Sachsen sei also kein Windland. Das ist natürlich politischer Unsinn gewesen oder fachlicher Unsinn, aber politisch sicherlich motiviert. Ich mache ja nun seit vielen Jahren Studien zur Windenergie in Sachsen und da wissen wir im Großen und Ganzen Bescheid. Nehmen wir mal die Großstädte raus, also Leipzig, Chemnitz, Dresden. Das wären natürlich jetzt keine Windstandorte in Sachsen. Und dann gibt es natürlich noch einige dort, wo Seen sind. Also niemand kommt auf die Idee, in den See jetzt beispielsweise die Windräder reinzustellen oder in entsprechende große Vertiefung. Aber im Großen und Ganzen ist Sachsen ein relativ gutes Windland. Auch wenn ich das mit anderen Binnenländern vergleiche, was die Stromerträge anbelangt, die also dort die Anlagen treffen, dann haben wir in Sachsen überwiegend ziemlich gute Bedingungen. Und kommt es natürlich darauf an, wie sind die Windverhältnisse am Standort. Man macht natürlich dann eine Standortuntersuchung. Man prüft natürlich die Windverhältnisse, indem auch Windmasten da aufgestellt werden, Windmessmasten in verschiedenen Höhen. Und da kriegt man natürlich dann raus, ob ein Standort besonders geeignet ist. Nun haben wir ja seit 1992, seit Juli 1992, stehen die ersten Windenergieanlagen in Sachsen, sind dann sukzessive dann halt immer mehr geworden. Die waren am Anfang natürlich relativ klein, was die Leistung anbelangte, und das hat sich jetzt entsprechend entwickelt. Und ich habe so einen klassischen Standort in Sachsen, das ist der Standort Wildnitz-Streumen. Der liegt so ein bisschen nördlich, nordöstlich von Riesa, also gleich über der Elbe drüber. Okay. Und da hatten wir relativ viele Windenergieanlagen stehen. Und die Anlagen die brauchten also nicht allzu viel Strom. Sodass ich also den Leuten gesagt habe, dort in der Branche, für ein Repowering halte ich diesen Standort nicht für geeignet. So, dann hat sich aber natürlich die Anlagenindustrie enorm in den letzten Jahren fortentwickelt. Und dann gibt es ja immer mal ein paar Pioniere unter den Investoren. Und dann hat eben einer dort angefangen, ein paar Anlagen der 3-Megawatt-Generation zu bauen. Und das hat mich natürlich dann fast umgehauen, als ich dann die Erträge gesehen habe. Dann habe ich an diesem Standort, wo die Windverhältnisse überhaupt nicht so gut waren, dann habe ich auf einmal sagenhafte Stromerträge übers Jahr gehabt. Und da musste ich natürlich dann meine Ansicht auch revidieren. Das habe ich dann natürlich gern getan und gesagt, ja, mit den heutigen Anlagengenerationen, also der technologische Stand, den wir mittlerweile erreicht haben, der lässt es eben zu, selbst an Standorten, die wir vielleicht nicht für so geeignet gehabt haben, ein Repowering durchzuführen oder überhaupt erstmal Windenergieanlagen dorthin zu stellen. Das ist natürlich dann halt ganz toll. Aber, und sagst du mal, wenn ich das große Problem, und das muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen, wir haben ja 16 Bundesländer, und davon sind 13 Bundesländer werden als Flächenländer bezeichnet. Da haben dann die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. Und die kann man dann getrost rausnehmen. Und wenn du mich jetzt fragst, wo Sachsen beispielsweise steht, dann muss ich sagen, dass Sachsen an der 12. Position der Flächenländer steht.
In der Umsetzung von Windenergie.
Nach uns kommt nur noch das Saarland.
Okay.
Das Saarland hat aber nur 0,14% der sächsischen Fläche. Also ist überhaupt nicht mit Sachsen vergleichbar, sodass wir in der Windenergie in Deutschland ganz hinten stehen, obwohl wir wirklich viel, viel günstigere Bedingungen haben, als wir die teilweise im Süden, beispielsweise in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen antreffen.
Okay, also im Endeffekt, Man könnte jetzt viel mehr machen, die Fläche wäre da, die geografischen Gegebenheiten heutzutage mit den Anlagen wäre gegeben und trotzdem passiert relativ wenig. Woran liegt es?
Ja, das ist natürlich dann eine Frage der Politik. Wir haben auf der einen Seite 2002 das EEG, praktisch das Erneuerbare Energiengesetz verabschiedet. Das hat uns schon mal ein Stück weit vorangebracht, aber dort muss ja nach dem Erneuerbaren Energiengesetz der Strom, der aus diesen Anlagen kommt, Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, Biomasseanlagen, der muss ja vorrangig abgenommen werden. Aber es gibt kein Gesetz, das hat man damals also wahrscheinlich wohlweislich unterlassen, um überhaupt erstmal Strom und Wärme dort zu bringen aus diesen Energieträgern, brauche ich ja Anlagen dazu. Ja, die Anlagen müssen irgendwo stehen. Und dass Anlagen in Vorrang hätten, ein solches Gesetz gibt es beispielsweise nicht. Und dann ist es eben halt so, dass die in der Wirtschaft natürlich jahrzehntelang die fossile Energiewirtschaft eine sehr dominierende Rolle eingenommen hat. Mhm. Wobei ich an der Stelle einflechten will, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt auf die fossile Energiewirtschaft irgendeiner Weise einträcht, weil das nämlich falsch wäre. Denn dass wir über Jahrzehnte lang Kohle, Öl und Gas verbrannt haben, hat uns ja einen entsprechenden Wohlstand beschert. Und wir wussten ja über viele Jahrzehnte gar nicht, dass wir damit natürlich auch große Schäden in der Umwelt und beim Klima vor allen Dingen verursachen würden. Heute wissen wir das. Und wir müssen also umschalten, wir müssen umsteigen. Das ist eine ganz normale Sache. Aber wir brechen jetzt, also ich gehöre nicht zu denen, die dort letzten Endes einbricht. Aber mit allem Nachdruck müssen wir umsteuern und müssen also Kohle, Öl und Gas so nach und nach ablösen, wobei dieses nach und nach verhältnismäßig schnell gehen muss. So, und dazu brauchen wir natürlich die Politik. Wir als Wissenschaftler können also immer wieder sagen, was wir machen müssten. Mhm. Aber wir können es letzten Endes nicht entscheiden.
Genau,
das heißt, da brauchen wir die Politik dazu. Ja. Und die Politik ist, die hängen natürlich nach wie vor bei Kohle, Öl und Gas dort letzten Endes fest. Und ein sehr schönes Beispiel ist natürlich, können Politiker sich vehement beispielsweise für den Erhalt der Kohle einsetzen, dann können sie natürlich, wenn sie als Ministerpräsident in Sachsen abgetreten sind, dann auch eventuell Aufsichtsratsvorsitzender bei der Braunkohle werden. Das haben wir natürlich auch. Also solche Sachen, die passieren natürlich. Politiker, die denken natürlich dann auch nicht immer an die an die gesamte Gesellschaft. Die denken dann auch manchmal sehr für sich.
Also wenn man es jetzt hart sagt, könnte man sagen, der ein oder andere Politiker verkauft da die Zukunft der Kinder für die eigene Karriere.
Ja, das kann man natürlich, wenn man das so ganz streng will, kann man das sagen, und falsch ist es letzten Endes nicht, denn das beweist sich ja auch immer wieder. So, und warum krankt denn die ganze Sache? Ich habe das jetzt gerade mal für die Kollegen herausgefunden, weil die sich da wieder beschwert haben. Da gab es also wieder Einwendung, einmal durch die Bürger. Da werden Bürgerinitiativen werden da initiiert. Mhm. Und dann gibt es natürlich heute eine neue Partei in Deutschland. Also können wir auch meinen Namen nennen, die AfD. Die AfD ist aus meiner Sicht eine reine Klimaleugnerpartei, und die lehnt auch die Energiewende ab. Die wollen ja weiter in der Kohle bleiben, und die wollen vor allem ja auch weiter die Kernkraftwerke dort erhalten.
Naja, laut.
Und dann wird natürlich alles versucht, wie man eventuell, gerade in der Windenergie, das gilt aber auch für die Photovoltaik, das gilt für Biogasanlagen, Das gilt für Wasserkraftanlagen, wie man die entsprechend verhindern kann. So, und beim Wind ist es so, da passt ja immer irgendwo etwas. Also ich werde Standorte auswählen, wo ich nicht gerade den Raubvogel zurichten können bin. Und ich werde natürlich auch die Windenergieanlagen nicht in die Vorgärten der Bewohner dort setzen und so viele Sachen mehr. Und dann haben wir natürlich in Deutschland seit 1935, das wären also jetzt 85 Jahre, da ist das Reichsnaturgesetz, Reichsnaturschutzgesetz praktisch in Kraft getreten. Aus dem ist dann letzten Endes das Bundesnaturschutzgesetz dann in der Bundesrepublik Deutschland geworden. So, das war damals ein sehr vorbildliches Gesetz. Und das ist es vielleicht auch heute noch. Und die Anfänge des Naturschutzes, die reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und die waren auch schön in der Weimarer Verfassung verankert. Mhm. Da hat natürlich noch keiner über Klimafragen müssen sprechen. Und jetzt krankt die ganze Sache, dass wir zwar ein Naturschutzgesetz haben, wo alles Mögliche verboten ist und wo alles Mögliche geschützt werden muss oder sollte. Und wir haben kein Klimaschutzgesetz als Gegenpartner dazu. Mhm. Denn mittlerweile werden ja durch die Klimaveränderung auch viele Bereiche im Naturschutz verändert. Und ich sage dann, dass sowohl in Vorlesungen als auch in Vorträgen, Klimaschutz, das ist Naturschutz. Also Klimaschutz gibt es gibt den Naturschutz, es gibt den Umweltschutz. Und die meisten Leute werfen das alles durcheinander. Die denken, das ist alles eins, ist es aber natürlich nicht. Und heute müsste das Primat der Klimaschutz haben. Und da muss man natürlich dann abwägen. Ich kann ja keine Art schützen, ich will das bloß mal sagen. In den Alpen haben wir natürlich eine gigantische Eisschmelze in den Gletschern. Und wir haben aber, wenn man also denkt, dass in den Gletschern niemand lebt, dann stimmt das natürlich nicht. Wir haben viele Tiere, die sind an bestimmte Höhenstufen gebunden und in den Alpen ist bei 4710 Meter ist Schluss. Höher geht's nicht. Also wir verdrängen jetzt dort Pflanzen und Tiere in die Höhe. Manche werden das Glück haben, werden über die Alpen drüber hinauskommen und werden vielleicht nach Norden irgendwo sie dann wieder Lebensbedingungen finden. Aber ein Großteil wird das nicht. Diese Tiere werden einfach entsprechend verschwinden. Und wir haben natürlich auch Wanderungsbewegungen, nicht bloß bei den Menschen, sondern wir haben auch bei Tieren und Pflanzen Wanderungsbewegungen von der Alpen-Südseite, also aus dem Mittelmeerraum weiter nach Norden, die dann hier eingreifen und die ganze Ökologie letzten Endes verändern und weiß Gott nicht immer positiv.
Ja, das
ist das, was wir heute eigentlich brauchten. Wir haben bisher noch kein Glück gehabt. Das, was die Bundesrepublik, die Bundesregierung verabschiedet hat, diesen Klimaplan 2050, das ist kein Klimaschutzgesetz, so wie wir das brauchten, so wie im Naturschutzgesetz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen da drin wären.
Naja, das ist ja das Ding mit dem Klimaschutz, Klimawandel, auch Artensterben, all diese Aspekte, das halt sehr schleichend passiert. Also wenn man sich die Unterschiede jetzt anschaut, meinetwegen das Insektensterben in den letzten 30 Jahren, gab es ja auch bekannte Studie. Das ist halt, naja, wenn man jetzt gestern und heute vergleicht, ist nicht viel passiert, aber wenn man dann von vor 10 Jahren und heute vergleicht, passiert halt doch einiges, nur wir spüren es halt nicht direkt.
Ja, also das spürt man natürlich nicht, auch den Klimawandel allerdings, oder die Klimaveränderung, die können wir natürlich mittlerweile hier bei uns auch schon ganz gut spüren. Mhm. Also wir haben ja diese beiden Hitzesommer 2018 und 2019 gehabt, aber es gab auch so ein 2015 Hitzesommer, 2003, und wenn du dir das dann mal anguckst, dann sind also die Abstände zwischen den Jahren nun weiß Gott nicht mehr groß.
Ja, klar.
Viele sagen also beispielsweise, ja, wir haben keine Vögel mehr und so weiter. Die Vögel, die brauchen natürlich entsprechende Futtergrundlagen. Und wenn du zwei solche Hitzesommer gehabt hast, dann fehlen denn die Würmer und dann werden viele Sachen, die sind einfach nicht da gewesen. Im Gegensatz in den Wäldern beispielsweise, da haben sich natürlich die Bogenkäfer dort vermehren können, wie verrückt. aber das passt nicht für alle, Vögel und für alle Tierarten als Vordergrundlage. Also da ist natürlich eine Riesenmenge passiert und dann in der Natur die Vögel, die wir draußen haben und die Tiere, die im Wald und im freier Feld ist nur leben, die füttern wir natürlich nicht. Die müssen sich selber letzten Endes versorgen. Wenn die kein Futter mehr haben, haben sie weniger Nachwuchs und dann dauert es gar nicht so lange, dann sind sie in irgendeiner Weise weg. Manche profitieren natürlich auch davon. Die Wildschweine zum Beispiel.
Ja,
die Wildschweine profitieren unheimlich davon, weil mittlerweile der Mais in unserer Gegend sehr, sehr gut wächst. Viele Bauern bauen entsprechend größere Flächen mit Mais an, um ihre Tierbestände zu versorgen. Und dort fühlen sich die Wildschweine natürlich sehr wohl. Und die haben natürlich dann eine entsprechend große Menge an Nachwuchs. Und die sind dann natürlich nicht immer gern gesehen, weil die auch sehr, sehr viele Schäden dann anrichten. Nicht bloß jetzt hier, indem sie über die Straße rennen und dann in Autos reinlaufen und dann zu schweren Unfällen führen, sondern die graben ja ganze Vorgärten um und was weiß ich was halt alles und die können also auch Kartoffeläcker, die graben die in einer Nacht, graben die große Flächen um und schon ist der Schaden natürlich da.
Naja, und dann auch noch für die Insekten ist ja auch nochmal ein ganz großer Schaden durch Mais, weil Mais einfach null Nektar, also keinen Nektar abgibt. Und dann halt sehr, sehr viel Fläche ist dann mit einer Pflanze voll, die zwar unsere Nutztiere versorgt. Das Wildschwein freut sich auch, aber die ganzen Bestäuber finden immer weniger.
Deswegen machen die Bauern ja beispielsweise schon solche Blühstreifen, das siehst du jetzt an Straßenrändern. Da haben sie also die angewendet, die sind eben dann nicht mit Mais oder mit Getreide oder mit Kartoffeln oder Rüben bebaut, sondern das sind dann Blühstreifen, wo man dann natürlich wieder Insekten anlockt und wo die dann noch letzten Endes eine Futtergrundlage haben.
Naja, wobei da natürlich auch viel das Problem ist, wenn ich jetzt einen Blühstreifen habe und versprühe dann 500 Meter weiter Pestizide, dann funktioniert es halt auch manchmal nur halbwegs.
Ja,
aber der Wille ist natürlich gut, wenn er erstmal da ist.
Das ist das Problem.
Naja.
Aber zum Mais will ich da vielleicht mal etwas, noch etwas sagen. In Sachsen ist also die Maisfläche nicht überdimensional.
Okay.
Es gibt allerdings Gebiete in Deutschland, wo man dann regelrecht von Maismeeren sprechen kann. Das trifft aber hier auf Sachsen letzten Endes nicht so. Also die Landwirte, die passen da noch einigermaßen auf. Sicher gibt es mal den einen oder anderen, der da auch mal schnell vielleicht ein bisschen mehr anbaut, aber so. Also 12-14% der Ackerfläche, die können ohne weiteres mit Mais bestellt werden, sogar noch etwas mehr. Und da passiert dann kein Schaden, weil dann immer noch ein ordentlicher Fruchtwechsel möglich ist. Aber wer natürlich dann Jahr für Jahr auf derselben Fläche Mais anbaut, auch das gibt es nämlich in Deutschland, das ist natürlich dann schon, hat mit guter landwirtschaftlicher Praxis dann nichts zu tun, ist klar.
Okay, na ja, gut,
aber das ist ja vielleicht jetzt mal so ein Randproblem, was wir hier einfach mal mit ansprechen.
Du hast neben den ganzen technischen, klimatisch-energiewirtschaftlichen Dingen auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, Pädagogik studiert und auch als Dozent gelehrt. Jetzt engagierst du dich heute sehr viel für Umwelt, für Klimathemen, Energiethemen, hast da damit ganz klar mit vielen Menschen zu tun. Siehst du einen konkreten Nutzen aus diesem Pädagogikstudium?
Ja, das Pädagogikstudium ist ja schon ziemlich lange vorbei. Ich habe 1976, 77 dieses postgraduale Studium an der damaligen Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt absolviert, wo ich übrigens auch selber studiert habe und diplomiert habe. Das war also jetzt schon ein bisschen länger her. Aber langfristig hat man natürlich doch einen gewissen Vorteil davon. Denn das Studium endete natürlich auch, wir mussten also eine Prüfungsvorlesung ablegen. Und für die Prüfungsvorlesung musstest du natürlich dort ein entsprechendes Programm einreichen in 5-Minuten-Schritten. Mhm. Also 100 Minuten, die Vorlesung ging über 100 Minuten.
Und das dann in 5-Minuten-Schritte
eingeteilt. Und dann in 5 musstest du praktisch das, was du machtest, lehrmäßig, in 5-Minuten-Schritte musstest du dann aufteilen. Und da haben die natürlich dann halt große Obacht gelegt. Ich habe dann auch immer zu meinen Studierenden gesagt, das ist natürlich eine sowohl für mich eine Hochleistungsveranstaltung als auch für Sie als Zuhörer. Und damals gab es natürlich nichts Elektronisches, sondern es wurde alles an der Tafel gemacht. Die Tafeln kennst du ja vielleicht noch, ja, die also dann vierfach rechts und links aufklappbar sind, sodass 4 Felder dann entsprechend da sind. Und die war natürlich dann von links oben bis rechts unten entsprechend vollgeschrieben. Also ich habe natürlich auf jeden Fall profitiert davon. Auch wie macht man es, wie tritt man dann vor den jungen Menschen und später natürlich dann auch vor den etwas Älteren auf, wie sie mir ja dann begegnet sind, als ich dann in diesem Fachgebiet meine ersten Vorträge und Vorlesungen gehalten habe. Ja, okay. Da saßen ja dann nicht irgendwelche Studierende vor mir, sondern da saßen ja selber ausgebildete Akademiker vor mir.
Na und sicherlich da auch mal
aufpassen.
Sicherlich auch mal welche, die da eine andere Meinung hatten oder einfach, ne, ich sag mal, Klimazweifler.
Ja, also andere Meinung, das hat man natürlich letzten Endes dort auch genügend erlebt. Das erlebe ich auch heute noch. Aber ich muss sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe, öffentlich aufzutreten, habe ich denen von Anfang an gesagt, ich rede nicht einfach nur über das Energiethema, wie das leider so viele machen. Das sind die spezialisiert. Sondern ihr müsst wissen, wie die Zusammenhänge sind. Und das ist natürlich dann bei mir eben das Klima. Denn wie soll ich denn, wenn das Klima alles gut ist, muss ich ja gar nichts verändern. Da muss ich nicht schützen. So, und da muss ich also, da kann ich doch weiter mit Kohle und Öl und Gas oder unbedarft arbeiten. Aber dem ist ja nicht so. Und das muss man den Leuten natürlich letzten Endes beibringen. Mhm. Und ich glaube auch hier in der bei den Windenergieleuten in Sachsen, dort habe ich im Laufe der Jahre, es hat schon lange gedauert, habe ich also durchaus entsprechend Erfolg gehabt.
Okay, also auch gegen
am Anfang hat die dann manchmal immer gesagt, naja, Jürgen, du bist ein Missionar, du willst uns da auf bestimmte Bahnen dort lenken. Das sagen die heute nicht mehr. Heute sagen die natürlich, weil sie ja das, was ich vorgetragen habe dazu, was ich denen an Fakten geliefert habe, das sehen die ja heute alle bestätigt.
Okay.
Deswegen gibt es da bei uns in der Branche kaum jemand, also ich kenne jetzt keinen mehr, der aber sagen würde, du, das braucht man nicht und lass das mal weg, das wollen wir gar nicht, wissen, es stimmt sowieso nicht oder so etwas. Also bei mir in der Branche nicht mehr. Das kriege ich auch als Feedback dann immer und immer wieder auch zurück. Wir stehen ja nach wie vor in Kontakt.
Also da kommen dann durchaus auch welche, die mal dagegen argumentiert haben und sagen dann, Hans-Jürgen, tut mir leid, ich hab mich getäuscht, hast recht gehabt.
Ja, das sagen sie ein, da ist es vielleicht nicht so, aber sie sagen dann immer so, aber das hast du ja schon uns alles gesagt.
Okay.
Dass das so ist. Ja. Muss ich auch gerne bei mir in irgendeiner Weise entschuldigen. Erst gestern habe ich mit einem Kollegen gesprochen, mit dem ich jeden Monat mal da so vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Telefon rede. Und der hat aber gestern auch wieder Hans-Jürgen, das, was du hast, das hast du uns in den ganzen Jahren hast du aufgeschrieben. Also, das hat ja alles gestimmt. Ist ja alles eingetreten.
Hm. Naja, natürlich.
Das ist dann auch ein Erfolgserlebnis. Das ist eigentlich gut so. Soll ich sagen, dann gut. Ich bin zwar jetzt kein junger Kerl mehr. Auf der Beziehung unterscheide ich mich natürlich dann von vielen Älteren, bei denen es mehr in den Kopf reingehen will.
Mhm. Naja, geistig wach bleiben.
Keine Veränderung, also es muss alles so bleiben, wie es gewesen ist. Und sie sehen dann auch nicht eventuell, dass das Auto voll und ganz gegen den Baum fährt, wenn sie so weiterfahren und nicht das Lenkrad festhalten.
Naja, da gibt es ja so drei Typen. Also du hast in unserem Vorgespräch von drei Typen gesprochen. Ich finde die Einteilung super spannend und auch total sinnig. Nämlich Klimazweifler, Klimaleugner, Klimaignorant, was ja drei so Typen sind, die gerne mal das Auto gegen die Wand fahren. Ich würde jetzt mal einzeln gerne durchgehen, dass du einfach mal kurz erklärst, also erstmal Klimazweifler, was ist der, wie denkt der?
Also, ja, Klimazweifler. Also ich habe erstmal so drei Typen habe ich jetzt mal so herausgearbeitet. Es gibt die, will sie noch mal nennen, es gibt die Klimazweifler, es gibt die Klimaleugner und es gibt die
Klimaignoranten.
Die Gruppe, die wir als Klimaignoranten eventuell bezeichnen könnten. Die Klimazweifler, das sind so diejenigen, die eigentlich immer schauen wir, ob denn das stimmt und das kann doch nicht sein und wird wahrscheinlich gar nicht so sein, aber mit denen kann man auf jeden Fall reden, weil wir ja in der Wissenschaft den Zweifel zulassen, ja zulassen müssen. Wir müssen auch ein bisschen skeptisch sein, denn zu schnell kommt einer mit einer neuen Theorie dort heraus und der sagt, das ist so und so, aber das muss man natürlich auch erstmal dort entsprechend abklopfen, ob das, also muss man validieren, ob das letzten Endes auch so stimmt. Also mit den Klimazweiflern kann man auf jeden Fall reden und ich glaube, dass man dort mehr als die Hälfte dann auch in diese Richtung dort bringen kann, dass die dann sehen, Mensch, das stimmt ja alles, habe ich ja mit erlebt, das habe ich dort letzten Endes gesehen. Also ich bin in den Alpen gewesen, vor ein paar Jahren, da war der Gletscher ja noch bis dahin und jetzt geht er bloß noch bis dorthin, der ist jetzt hochgeklettert und dergleichen mehr. So, und dann gibt es natürlich die Klimaleugner. Das ist eigentlich so eine Truppe, wie diejenigen, die behaupten, die Amerikaner seien nicht auf dem Mond gewesen. Ja, das, die sind ja diejenigen, die es in die Welt gesetzt hat, die leben jetzt alle nicht mehr, die sind alle ausgestorben, aber die haben meistens irgendwo wieder Nachahmer letzten Endes gefunden. Und bei den Klimaleugnern, die sagen erst einmal, gibt's alles nicht. Treibhauseffekt gibt es nicht. Es gibt weder einen natürlichen und es gibt schon gar keinen anthropogenen Treibhauseffekt. Alles macht die Sonne. Und dann gibt es noch die kosmischen Strahlen und dann gibt es noch dieses und jenes. Also das sind ganz, ganz schwierige Leute. Und die sind aber auch dann in ihrer Meinung, in ihrer Ansicht so festgefahren, dass man mit denen eigentlich nicht diskutieren kann.
Also, da wäre auch wissenschaftliches Denken funktioniert da einfach dann nicht.
Ja, obwohl die dann zum Teil also auch aus der Wissenschaft kommen.
Okay.
Also man kann jetzt nicht sagen, dass das ein in irgendeiner Weise dumme Leute. Also ich gucke mir das ja beispielsweise an. Es gibt in Deutschland, gibt es ja hier einen Verein, nennt sich EIGE, Europäisches Institut für Klima und Energie, eingetragener Verein. Darfst du jetzt nicht denken, dass das ein großes Institutsgebäude ist, was dahinter steht, aber immerhin, die haben einen Briefkasten in Jena.
Ah, ja,
in einem relativ modernen Gebäude haben sie einen Briefkasten und da drinnen müssen sie auch ein kleines Büro haben, wo dann zumindest zeitweise ein oder zwei Studierende dort Telefondienst leisten. Ansonsten sind das vorwiegend also ältere Männer, die eigentlich viele in meinem Alter schon sind, also deutlich über die 70 und dann in ganz Deutschland irgendwo verstreut und die dann natürlich ihre Theorien dann von sich lassen. Die sind zum Teil extrem gefährlich. Nicht, weil sie zu viele wären, sondern weil es nur wenige sind. Und wenn dann einer von denen Professor ist, einer ist Strömungsprofessor und der andere, der ist Elektrotechnik-Ingenieur, der ist das und das. Und die sagen, wir befassen uns damit. Und das, was die Klimaforscher dort alles herausposaunen, das stimmt halt alles nicht.
Ja, aber wie kommt es zustande?
Also für viele Leute, die einfach gestrickt sind, die sich gar nicht mit diesen Sachen beschäftigen. Da ist das oftmals sehr einleuchtend und deswegen haben die also eine große Breitenwirkung.
Naja, und der Professor sagt was, das muss schon stimmen. Ist ja auch noch so eine Denke, aber
ja, also, wie
kann ich mir das vorstellen?
Ohne Wissen kann man es doch gar nicht nachprüfen.
Naja, klar. Aber wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand Wissenschaftler, meinetwegen Strömungstechniker ist, das ist ja, also der muss ja auch in seinem Bereich Sachen erst dann, darf die erst dann als gegeben ansehen, wenn die wirklich bestätigt sind, beziehungsweise umgedreht, der muss ja nachvollziehbare Daten analysieren können. Und beim Klimawandel.
Das müsste man meinen, aber wenn das nicht so ist, aber für den Normalbürger, also der sich jetzt mit diesen Sachen da nicht beschäftigt, der seine Kenntnisse aus der Zeitung nimmt oder zum Teil aus dem Internet, aber von dem, was da so alles dort kommt, Social Media, was ja heute alles so rumgeistert, da kannst du das letzten Endes nicht in irgendeiner Weise erwarten. Mhm. Und ich habe mal dazu mal eine These entwickelt. Ich lese dir die mal vor.
Okay.
In der Klimathematik geht es nicht darum, ob eine oder mehrere unterschiedliche Meinungen zu den Klimaveränderungen vertreten werden können oder vertreten werden müssen, sondern es geht ausschließlich um die von der Klimaforschung bestätigten realen Fakten. Wissenschaftlicher Konsens in der Klimaforschung in Klammern. Die vom Menschen verursachte globale Klimaerwärmung erklären. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das wird natürlich von den Klimaleugnern eben dann in der Tat geleugnet. So, und dann gibt es die dritte Gruppe, die ich jetzt als Klimaignoranten bezeichne. Mhm. Und dort, das trifft vorwiegend auf die Politikerinnen und Politiker zu. Die springen auf diesen Zug beispielsweise auf, der von den Klimaleugnern kommt. Und sie verwenden das natürlich dann in ihrer Politik. Und leider ist es so, wenn wir mal absehen von den Grünen, also Bündnis 90 Die Grünen, in der Partei gibt es auch Klimaleugner und vielleicht Klimaignoranten, aber ganz, ganz wenige. Mhm. Aber in allen anderen Parteien, CDU, CSU, FDP, SPD und auch bei der Linken, dort gibt es natürlich überall Klimaignoranten. Und ganz ausgeprägt ist natürlich in der neuen Partei, in der AfD, die also komplett als Klimaleugner dort letzten Endes auftreten. Verrückt ist die ganze Sache beispielsweise in der CDU.
Mhm.
Die CDU hat, ich selber, das sage ich also auch immer unumwunden dazu, ich bin jahrzehntelanges CDU-Mitglied.
Okay.
Wir haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, das ist klar, weil in Klima und Energie gibt es also zwischen mir und vielen Parteimitgliedern nicht die geringste Gemeinsamkeit. So, aber jetzt dazu, wir haben einen Berliner Kreis. Also das ist so eine Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, schon vor ein paar Jahren. Und dieser Berliner Kreis, der hat genau ein Klimapapier zwei Tage danach herausgebracht, als der amerikanische Präsident Donald Trump verkündet hat, die USA treten aus dem Pariser Klimaabkommen aus.
Mhm.
So, wer waren die Verfasser? Also diese Gruppe muss was, vielleicht an die 40 Leute muss die beinhalten. Wer waren die Verfasser? Der Verfasser war ein Physiker und er hatte eine Mitgehilfin, das war eine Studienabbrecherin in BWL. So, okay. Nun könnte man natürlich wieder denken, ein Physiker, na, der versteht ja was von der Sache, ein promovierter Physiker.
Sollte schon, ja.
Ja, promovierter Physiker, ne? Da müsste er von der Sache was verstehen.
Ja, klar.
Der hatte aber nach seinem Studium, bis zu dem Zeitpunkt, als er im Bundestag eingetreten ist, da hat er 11 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet. Der hat also nicht einen einzigen Tag im Bereich Klimaforschung gearbeitet. Aber die haben dann ein Papier ausgebracht, das sei alles falsch, was von den Klimaforschern dort kommt. Ich weiß gar nicht, ob sie PIK, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dort mit benannt haben, aber wahrscheinlich ist das doch so gewesen. Also die haben das alles in Frage gestellt, sei alles falsch. Und sind dann genau auf diesen Zug von Trump aufgesprungen. Und die hatten natürlich, da sind eine ganze Reihe Leute drin in diesem Berliner Kreis, die auch wiederum in der CDU-Bundestagsfraktion einen entsprechenden Einfluss haben. Das ist dann schon eine ganz verrückte Sache.
Naja, dann kommen,
und jetzt gibt es noch eine zweite Gruppe in der CDU-CSU, die nennt sich Werteunion.
Ja, die ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen auf den Radarschirm gekommen in den letzten Monaten.
Ja,
aber erzähl mal.
Die Werteunion, die hat am 30. Dezember 2019, also einen Tag vor Jahresende, haben die ein Klimamanifest veröffentlicht. Und in diesem Klimamanifest steht natürlich auch wieder aller Unsinn drin, wo die ganzen Fakten, was von der Klimaforschung kommt, was dort entsprechend geleugnet wird. Die sind natürlich weiter für Kohle und Atom. Die wollen also nichts verändern und die werfen uns natürlich vor, wir würden die Wirtschaft tot machen, wir wollten Deutschland hier in die Steinzeit zurückbringen, was natürlich alles gar nicht stimmt. Und auch hier wird es interessant, wer sind die Autoren? So, der Hauptautor ist ein promovierter Chemiker, der natürlich nie auf dem Klimagebiet gearbeitet hat. Die haben unheimlich viel Literaturangaben und die Literaturangaben, die wir geguckt, die waren dann alle bei die dann alle von der Klimaleugnerseite dort letzten Endes kamen. Und das Schönste war, die Zweitautorin oder Mitautorin, das ist dann eine Hamburger Rechtsanwältin, die aber auch dazu neigt, sehr in rechtes Gedankengut sich verstrickt zu haben, schon in der Vergangenheit. Also vom Fach ist da nie einer mit dabei gewesen.
Okay.
Und das ist natürlich dann ganz, ganz schlimm. Und in der AfD gibt es dann einen Abgeordneten aus Sachsen hier. Der kommt aus Eulerswerda. Carsten Hilse heißt der. Der ist bei der Polizei gewesen, also praktisch Polizeier, Polizist, der vertritt also im Bundestag für die AfD diesen Bereich Klima und der natürlich Sicherheit nie eine Stunde irgendwo in einem Universitätshörsaal gesessen hat, der stellt sich dorthin und sagt, alles, was die Klimaforscher dort gebracht haben, sei alles falsch und sie würden jetzt den Kampf gegen diese Klimaschutzmaßnahmen und alles, was weiß ich was, führen. Sicherlich lachen da die ganze Menge darüber im Bundestag, weil die sagen, das kann ja halt gar nicht sein, was da für Nichtfachleute dort letzten Endes ankommen, aber es ist eben halt so.
Naja, und die Fachleute sind ja auch nicht in der Bevölkerung, also wir würden es vielleicht verstehen, aber jetzt, ich sag mal, der einfache Bildleser, der hört dann, Professor sowieso sagt, Klimawandel gibt's nicht, und dann glaubt das einfach.
Das ist dann natürlich so, und hier in dem Fall ist es ja sogar einer, der, wo also auch der Laie erkennen müsste, der kann ja davon überhaupt gar keine Ahnung, das kann er sich ja auch gar nicht in kurzer Zeit anlesen. Also wenn ich jetzt mal bedenke, ich habe ja nun einen Großteil meines Lebens wissenschaftlich gearbeitet, ich habe allerhand Jahre gebraucht, bis ich, sagen wir mal, dann auch auftreten konnte. Also ich habe ungefähr 2 Jahre, es waren knapp 2 Jahre her, als mich die erste Organisation gebeten hat, bei ihnen vorzutragen. Das musste ja Hand und Fuß haben. Da saßen ja dann auch schon eine ganze Menge Fachleute drin. So, und bis ich weiter mich vortasten konnte, da muss ich ja mir nicht bloß Kenntnisse aneignen, sondern ich muss die Kenntnisse ja auch im Wissen, muss ich die ja umwandeln. Da muss man sich ja damit persönlich auseinandersetzen. Da musst du viel lesen, da musst du vieles probieren und da musst du selber Studien und so weiter entsprechend verfassen, die dann auch andere wieder begutachten. Also und das machen die ja alles nicht, spielt auch bei denen da gar keine Rolle.
Man muss halt quasi einen Blick für die Details entwickeln und für die Zusammenhänge.
Ja, ja. Also das ist schon halt eine schwierige Sache und deswegen krankt das natürlich auch. Also wir haben zum Beispiel Politiker gesagt, es waren 2 aus SPD zu unterschiedlichen Zeiten. Der eine hatte mich mal eingeladen zur SPD-Fraktion, weil ich da einen Vortrag dort gehalten habe. Haben sie sich alles mutig angehört, haben vieles aufgeschrieben und haben viel gefragt. Und ich habe dann hinterher mit dem entsprechenden, der es organisiert hat, und der da einen Hut auf hatte, habe ich dann gesprochen, sagen, wir müssen aus der Kohle austreten. Da dort der Schlegel, ich wohne dort, dort leben meine Wähler. Mit mir gibt's keinen Kohleausstieg. Hm. Der sitzt heute im Bundestag da drin. Und das ist ein Nachfolger dann im Sächsischen Landtag, mit dem dem wurde ich mal vorgestellt und der Schlegel hat schon von ihm gehört und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Das ist der Schlegel, wenn sie mir die Arbeitsplätze bringen, dann bin ich dafür, aber ohne den geht's nichts. Also das sind meine Wähler dort und so ist das ja dann letzten Endes in der Politik. Die denken letzten Endes daran, in 4 Jahren ist eine Bundestagswahl und in 5 Jahren ist im Landtag eine Wahl und wenn ich dort weitermachen will, kann ich nichts machen, was die Wähler nicht wollen. Das ist dann so.
Ist da die Politik nicht vielleicht auch gefragt, das besser zu kommunizieren? Weil jetzt natürlich keiner will irgendwelche Einschneidungen. Also jeder will erstmal so viel Luxus wie möglich für so wenig, ne, tun und so weiter. Aber im Endeffekt muss man es den Leuten vielleicht auch einfach erklären, dass der Erhalt der fossilen Energieträger einfach einen größeren Schaden anrichtet. Also den Willen kann man ja bei der Bevölkerung erzeugen, oder?
Das kann man sicherlich erzeugen, aber solange die Politiker dazu nicht bereit sind, da kriegst du das letzten Endes nicht rein. Und wenn dann von denen immer wieder welche auftreten und sagen, das können wir nicht machen und das sei ohnehin alles falsch, dann wird das natürlich nichts. Hm. Also ich hatte ja so ein klassisches Beispiel. Im Sommer 2018, da war in der bei der Anne Will ist das, glaube ich, gewesen, sonntagsabends, da war der Professor Schellenhuber vom PIC, also heute emeritierter Direktor des PIC, eingeladen. Und dann fragte sie ihn, Herr Schellenhuber, das, was wir jetzt erleben in diesem Sommer, es war im August, ist das jetzt Wetter oder ist das Klima? Und da sagt er, das ist Klima. Das haben sie erstmal alle geguckt, weil das ja normalerweise Wetter ist. Mhm. Hatten das halt alles erklärt. Dann saß die Frau Klöckner dort noch mit drin, die
Landwirtschaftsministerin.
Ja. Und dann sagt die, also Herr Professor, ich werde Ihnen hier nie widersprechen, fing aber dann gleich an, dass Ihr Bruder ja den Weinberg übernommen hat in Rheinland-Pfalz von ihren Eltern und die erwarteten natürlich eine super Weinernte oder Weinlese. Mhm. So, dann war noch einer drin von Grün, ich sage, nee, das verspreche ich nicht, das ist dann als sicherlich so. Und dann war noch einer drin, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen. Und dem hast du schon angesehen, dem passte das nicht so richtig. Oder ein bisschen was wurde zusammengenuschelt. Er hat aber auch nicht widersprochen. Und dann war auch noch der Vizepräsident vom Bauernverband, der zog natürlich eine richtige Busche, weil der im Grunde genommen merkte, was auf den zukam und auf die Landwirte. Er sagte aber dann auch nicht viel dazu, also das wie so Politiker machen, die sagen dann ein paar belanglose Sätze. Auch das Verrückte war, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, der hat dann, das war sonntags, montags, hat er einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, sie müssen auf jeden Fall verhindern, der Ausstieg aus der Kohle kommt zu zeitig. Wir können nicht so, wie das damals gewollt war, aus der Kohle aussteigen. Mittlerweile wissen wir ja, 2038 ist also der geplante Ausstieg, aber es muss ja dann schon ein bisschen eher losgehen. Mhm. Also da sage ich dann, der hatte nichts begriffen. Das ist dann das klassische Beispiel des Klimaignoranten.
Okay,
und
also,
das ist auch kein Dummer, der Wirtschaftsminister.
Er wollte es nicht begreifen.
Der ist dann sogar schon mal hier in Leipzig an der Handelshochschule Rektor gewesen, ist ein FDP-Mann.
Mhm. Aber er wollte es einfach nicht begreifen, weil es ihm politisch nicht...
Nee, er wollte es nicht begreifen, wahrscheinlich kann er so nicht begreifen. Mhm. Es gibt ja auch manche Sachen, die sind nicht vorstellbar.
Naja, abstraktes Denken führt an manche Grenzen. Ja. Jetzt noch eine Frage. Ich sag mal, viele Probleme gesehen und ich meine, gut, in dem Film gibt es leider auch viele Probleme, das ist ja leider so. Aber jetzt trotzdem auf der anderen Seite, Sachsen emissionsfrei machbar, also ist das überhaupt machbar? Also rein technisch, wirtschaftlich, jetzt lassen wir mal die politische Seite und gesellschaftliche Dinge außen vor, aber wäre das theoretisch umsetzbar, Sachsen in einem Jahr klimaneutral zu machen in der Energiewirtschaft?
Also ich habe hier mal die Forderungen von Fridays for Future für den Klimaschutz ausgenommen. Kohleausstieg bis 2030, ein Fragezeichen hinter gemacht. 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035, Fragezeichen dahinter. Netto Null bis 2035 erreichen, Fragezeichen. Und dann kommt da noch so ein paar Sachen. Ende der Subvention für fossile Energieträger, entförderte Kohlekraft abschalten, CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen und laut Weltbundesamt sollte die Tonne 180 Euro kosten. So, du fragst natürlich, ob das jetzt letzten Endes alles so einfach geht. Das auf dem Papier geht letzten Endes alles. Das muss man dazu sagen. Und ich habe 2008 mal im Auftrag der Grünen zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen eine Studie für Sachsen gemacht, ob wir in der Lage wären, Sachsen zu 100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Der Zielkorridor damals war 2020, also dieses Jahr.
Also auch die neuen die Anlagen dazu auch alle in Sachsen, also quasi
nur Sachsen. Nur die Studie war nur auf Sachsen bezogen. Und das ist auch also ziemlich viel geworden. Dazu, wir haben das also untersucht. Ich habe also dort, weil ich federführend die Studie gemacht habe, habe ich mir dann eine Reihe von Fachleuten für die einzelnen Gebiete hinzugezogen, weil man selber kann man ja gar nicht alles alleine machen. Okay. Und wir sind dort zu dem Schluss damals gekommen, immer den technologischen Stand von 2008 zugrunde gelegt haben, dass wir 2020 ungefähr 80% zumindest unseres Stromverbrauchs in Sachsen hätten können, aus den erneuerbaren Energieträgern abdecken. Und das ist also auf jeden Fall möglich gewesen. Unter den heutigen Bedingungen, wenn wir jetzt diese Studie wiederholen würden, da können wir nur sagen, mit dem heutigen technologischen Stand wären wir auf jeden Fall in der Lage, Sachsen zu 100% beim Strom als erneuerbaren Energieträgern, also Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft zu versorgen, wobei die schwer Punkt dabei Windenergie und Wasserkraft wären.
Okay, und
das können wir machen.
Und der Aufwand?
2010, 11 habe ich dann für die Grünen wieder eine Studie gemacht. Dann wollten sie das zur Windenergie wissen. Also wenn wir repowern, damals war ja schon das Repowering in aller Munde. Und die Studie habe ich dann 2011 veröffentlicht, auch wiederum mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, auch den ganzen naturschutzfachlichen Rahmen beleuchtet, wir haben den rechtlichen Rahmen beleuchtet, also alles mit entsprechenden Fachleuten und wir waren dort zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in der Lage sind, 35% unseres Stromverbrauches in Sachsen nur als rein rechnerisch als Windenergie abzudecken.
Und
also 35%, das ist schön. Allein aber auch wieder unter dem Gesichtspunkt des Technologiestandes von 2010, 11.
Ja, wo sich wahrscheinlich einiges getan hat.
Wenn ich heute wiederholen würde, dann kommt natürlich halt was ganz anderes raus. Also das ist dann schon mehr oder weniger erstaunlich. Und ich gucke jetzt gleich mal, ich hatte da mal eine Folie halt dazu gemacht. Mal sehen, ob ich die jetzt auf die Schnelle so finde, wie das dann immer so ist. Hast du dir viel zurechtgelegt und dann ist es irgendwo.
Naja, die Zeit nehmen wir uns.
Wir wären aber heute letzten Endes in der Lage, mit gar nicht so sehr viel Windenergieanlagen, allerdings mit großen Anlagen, dass wir auf jeden Fall nur mit Wind rein rechnerisch den Strombedarf von Sachsen decken könnten.
Okay, und wir, also mit den Techniken, die es heute gibt und ja, natürlich ein bisschen den, Investition.
Auf den technischen Stand dann letzten Endes von heute, wären wir ohne weiteres in der Lage, den Strombedarf abzudecken. Und das ist ja mehr als erstaunlich. So, jetzt habe ich das also gefunden. Wir bräuchten also beispielsweise, wenn wir wenn wir Anlagen zur 3 Megawatt Klasse nehmen würden, dann bräuchten wir in Sachsen 2460 solche Anlagen und könnten also dann über 22.000 Megawatt, über 22.000 Gigawattstunden Strom praktisch damit bereitstellen, in die Netze einspeisen. Und wenn wir die 4 Megawatt Klasse nehmen, die uns mittlerweile zur Verfügung steht, dann bräuchten wir statt 2460 Anlagen nur noch 1845 und würden dieselbe Menge Strom in die Netze einspeisen können.
Okay.
Und wir würden dazu eine Bruttofläche in Sachsen von 369 Quadratkilometer brauchen. Also auch das ist ja immer so ein Problem, dass sie sagen, ihr verbraucht so viel Fläche. Und da muss man aber beispielsweise wissen, für eine 3 Megawatt Anlage veranschlagen wir heute eine Bruttofläche von 15 Hektar. Mhm. Aber um die Maschine aufzustellen, brauchen wir nur 1 Hektar. 100 mal 100 Meter.
Okay. Ja. Und wo, wie kommen diese?
Das andere ist im Grunde genommen der Abstand, damit wir weitere Maschinen aufbauen können, weil wir die nicht dicht bei dicht stellen können. Die müssen weit genug auseinander stehen, aber die Fläche dazwischen, die kann natürlich jeder Landwirt so wie bisher nutzen. Und für eine Anlage der 4 Megawatt-Klasse, da brauchen wir 20 Hektar brutto. Aber die Aufstellfläche, wo die Maschine steht, die verändert sich nicht 100 mal 100 Meter und das ist 1 Hektar.
Okay, also der ist wirklich weg, den kann man jetzt nicht irgendwie mit Blühpflanzen begrünen groß, den kann man nicht bewirtschaften, aber das sind 100 mal 100 Meter.
Das ist das, was dann tatsächlich dort letzten Endes an Fläche verloren geht, aber ist ja auch kein Vergleich jetzt mit Straßen und was wir jetzt alles haben. Was wir jetzt beanspruchen, ist relativ geringe Fläche. Die Bruttofläche hört sich groß an, aber wir müssen die Maschine natürlich weit genug auseinanderstellen. Das haben wir heute auch immer wieder, dass die Maschinen zu dicht stehen und dass sie dann nicht den Ertrag bringen, den sich dann vielleicht alle erhoffen, den Stromertrag.
Und das ist dann aber auch wieder politisch motiviert? Man steckt alle an eine Region oder wie kommt es zustande? Weil ich meine, ein Techniker muss ja wissen, dass die Windräder einen gewissen Abstand brauchen und sollte ja darauf bestehen.
Ja, aber also da sind wir ja schon bei dem Punkt, wo es um die Flächen geht, um die Flächenbereitstellung. Mhm. Wir haben in Sachsen 4 regionale Planungsverbände und diese Flächenbereitstellung, Windenergie wird über diese regionalen Planungsverbände gestaltet. Und die regionalen Planungsverbände, die haben wieder sogenannte Verbandsgeschäftsstellen, dort wo eigentlich dann Fachleute sitzen.
Mhm.
Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, sitzen durchaus Fachleute, was die Windenergie anbelangt, sitzen durchaus Fachleute drin. Aber die regionalen Planungsverbände, die werden natürlich durch die Landräte gesteuert.
Okay. Also auch wieder Vorschläge und.
In den regionalen Planungsverbänden, wenn ja jeder denkt, das sei eine völlig demokratische, ein völlig demokratisch organisierter Verband, der hat dann ein paar Vorstellungen zu viel. Dort bestimmen die Landräte.
Also im Endeffekt.
Die Landräte haben das Sorgen. Und die Landräte haben natürlich in Sachsen haben wir 10 Landräte. Mhm. Die kommen alle aus der CDU. Dann haben wir natürlich die drei kreisfreien Städte, also Leipzig, Dresden und Chemnitz, da sind es die Oberbürgermeister, die sind auch mit da drin. Aber auf deren Flächen, da passiert ja dann in der Regel eigentlich nicht so viel. Die werden also dann zur Windenergie nicht so stark dort entsprechend fokussiert sein. Also einer von den Landräten ist immer der Vorsitzende von diesem regionalen Planungsverband und dann ist doch der so, kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwo angestellt bist, dann musst du natürlich ein bisschen das machen, was dir dein Vorgesetzter vorschreibt.
Mhm.
So, und wenn jetzt eben die Landräte sagen, wir sind keine Freunde der Windenergie, weil das bei unseren Bürgern nicht so ankommt, dann müsst ihr euch wohl was einfallen lassen, wie man das vielleicht verhindern kann oder hinausziehen kann. Das ist ja immer so eine juristische Sache, die kann niemand beweisen.
Naja, klar.
Aber man weiß, wie es in der Politik abläuft. Hm. Irgendwo kommt was zustande, wo ist denn das gemacht worden? Also da wird einer bestellt und der kriegt dann eine Order und dann ist es eben halt so. Und wir sind also in der Beziehung nicht vorangekommen. Das Schlimme ist, dass die regionalen über die regionalen Planungsverbände diese Verteilung da vorgenommen wird, die Flächen bestimmt werden, dass die Landräte indirekt Einfluss haben, dass beispielsweise die Klimabestrebung, wie sie eigentlich im Bund ja beschlossen wurden, also der Bundestag hat ja 2016 das Pariser Klimaabkommen ohne Stimmenthaltung, ohne Gegenstimme akzeptiert, zugestimmt.
Mhm.
Und einen Tag später, glaube ich, oder zwei Tage später, hat auch der Bundesrat einstimmig zugestimmt. Das ist ein völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung, die wir erfüllen müssen, also die 2 Grad oder die 1,5 Grad, die es nicht wärmer werden sollte, die muss natürlich jetzt auch entsprechend umgesetzt werden. Und das kann ich natürlich nicht irgendeinem Landrat überlassen, dass der übers Wohl und Wehe der Menschheit mitbestimmt.
Ja.
Sondern da muss eine klare Vorgabe geben, aber die gibt's nicht. Und die Landräte sitzen enorm fest im Sattel, denn die werden ja nicht für 5 Jahre gewählt oder 4, sondern die werden für 7 Jahre direkt gewählt vom Volk.
Okay.
Und die kriegst du nicht raus. Und wenn der Landrat sagt, ich will das nicht, dann will er das eben nicht. Da kannst du denen auch nicht in irgendeiner Weise beikommen. Also wenn die Politik dort dann nicht grundlegend was ändert, wenn die den Vorgaben macht, das und das habt ihr umzusetzen, dann kommen wir natürlich dort auch nicht entsprechend weiter.
Hm.
Und da passiert dann Folgendes. Im regionalen Planungsverband Region Chemnitz, da gehört also Heuer, ich wohne im Kreis Mittelsachsen, gehört da letzten Endes mit dazu. Die beiden, die sich also mit der Windenergie dort beschäftigt haben, die haben ganz intensiv über Jahre gearbeitet. Natürlich ein paar hundert Einwendungen von den Gegnern, die dann letzten Endes immer kommen. Und auf einmal tauchte ein Papier auf, haben sie eine Studie machen lassen an der TU Dresden. Wie könnten wir denn in den vorhandenen Vorranggebieten, wo schon Windräder stehen, wie könnten wir denn das machen, dass dort noch ein paar mehr Windräder hingestellt werden können?
Mhm.
So, das haben die natürlich auch letzten Endes dort in dem Wissenschaftsbereich, Landschaftsarchitektur, die haben, glaube ich, diese Studie gemacht. Das sind natürlich Leute gewesen, die nicht vom Fach kommen. Die verstehen sicherlich was von Landschaftsarchitektur, aber von der Technologie der Windenergieanlagen, wie man die aufstellt, wie weit die auseinandergestellt werden müssen, Das hatten die nicht drauf. Und die haben dann einfach gesagt, ja, wenn wir die Abstände, die bisher üblich sind, wenn wir die komprimieren, wenn wir die zusammenrücken, da kriegen wir eben statt 5 Windräder auf diese Fläche, da kriegen wir dort 10 oder gar 12. Das hat natürlich die Bürger wieder auf den Plan gerufen, denn da hat man ja dann einen regelrechten Wald von Windenergieanlagen auf kleinen Flächen. Und das Schlimmste ist natürlich daran, dass du dann gar keinen Stromertrag mehr hast, weil nämlich eine Anlage der anderen, also die vorne dran stehen im Wind, die bringen dann noch was und alle, die dahinter stehen, die lämpeln dann so da rum, die werden dann in der Leistung ganz stark abgedrängt, weil die Luftströmung, die wird natürlich, wenn sie auf die Rotorblätter auftrifft, dann wird sie verwirbelt.
Ja, so
und diese Strömung
die Energie,
braucht also einen entsprechenden Abstand, um dann am nächsten Windrad wieder gleichmäßig laminar zu strömen, um dann praktisch dort wieder die Leistung abrufen zu können. Und das ist dann natürlich nicht der Fall gewesen. Ich habe dann denen auch gesagt, hier, wie kannst du denn sowas machen? Aber die hat sich dann damit natürlich entschuldigt, gesagt, wir haben diese Studie doch an die TU Dresden dort vergeben. Ich sage, die musst du aber von Fachleuten machen lassen. Aber damit waren sie raus. Mittlerweile gibt es also dort gar nichts mehr. Die Fortschreibung ist erstmal vollkommen auf Eis gelegt in dem Bereich Chemnitz. Und so geht das überall voran und da hast du wieder Jahre, die wir dann verloren haben.
Also,
da wird dann, dann sehr, sehr schwer, da in der Richtung voranzukommen. Das ist natürlich typisch für Sachsen.
Okay, das ist natürlich nicht schön. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage, ein bisschen allgemeiner gefasst. Einfach, kannst du auch gerne einfach irgendwie einen Ausspruch, einen Satz loswerden, wie du magst. Der Kampf gegen den Klimawandel, der wird ja unterschiedlich ernst genommen. Manche Leute sagen, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist morgen alles vorbei. Andere Leute, dann ist es ziemlich wurscht. Welche Ernsthaftigkeit, würdest denn du sagen, ist wichtig in dem Kampf? Oder in dem, wie wir
finden. Ich will dir mal dazu einen ganz winzigen Moment.
Mhm.
So, wir haben also vor ein paar Tagen, da schickt man dann Kollege was und beschwerte sich dann wieder entsprechend bitter, wie das alles hier läuft und was alles verhindert wird.
Mhm.
Und ich habe ihm dann dazu geschrieben, momentan haben wir alle Hände voll zu tun mit der Corona-Krise. Auch wenn wir nicht absehen können, wie lange diese Krise anhält, so wird sie doch temporär verlaufen. Und dann überkommt uns wieder die Klimakrise als Dauerkrise, die noch alles in den Schatten stellen wird, was wir gemeinsam jetzt schon erleben müssen. Auch wenn ich kein Klimaforscher bin, schätze ich aufgrund meiner jahrelangen Arbeit im Fachgebiet Klimaschutz, erneuerbare Energien die Situation dramatisch ein. Bezogen auf den Referenzzeitraum 1880-1910 hat die globale Klimaerwärmung bereits die Schwelle von Delta T rund 1,5 Kelvin erreicht. Das ist also das, was ich original meinen Kollegen dort geschrieben habe.
Okay.
Also da siehst du, wie ernst die Lage ist, das wird bei ganz, ganz vielen Menschen nach wie vor verkannt.
Das ist eigentlich das, woran man drehen müsste, weil die Politik sich wiederum auf ganz viele Menschen, eben auf die Wähler beruft und sagt...
Also ich muss irgendwann mal dem Menschen gegenüber ehrlich sein.
Naja,
da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man sich nicht die falschen Ratgeber dort holt. Also die Ratgeber von Eike, das wäre das völlig Falscheste, was man in dieser Beziehung machen und tun könnte.
Na, diese
also es ist ganz wichtig, sich auf die Leute zu fokussieren, die auf diesem Gebiet jahrelang entsprechend arbeiten.
Und da ist ja eigentlich klar.
Da sind wir ja zum Glück in Deutschland hervorragend aufgestellt. Also wir haben ja mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben wir eines der führenden Klimaforschungsinstitute in der Welt. Die gehören zu den ersten fünf. Mhm. Das ist natürlich enorm was. Und im Jahr werden etwa 20.000 Klimastudien veröffentlicht. Die kann natürlich kein Mensch kennen, aber es gibt natürlich dann immer wieder ganze Gruppen, die dann alles wieder entsprechend sortieren und die eben seriöse Forschung machen. Und deswegen verbietet sich das dann auch schon, dann solchen Leuten zu glauben, Glauben zu schenken, die überhaupt gar keine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet machen. Oder die dann bloß in verschiedenen Studien der Klimaforschung drin rumstöbern und dann suchen, ob vielleicht was falsch sein könnte oder ob es da nicht doch Zweifel und dergleichen gibt und dann immer wieder sagen, also guckt mal an, dem ist natürlich gar nicht so.
Also wie zum Beispiel eben diese Eike, die man ja, sag ich mal, suffisant als Büro im Briefkasten bezeichnen kann.
Ja.
Also keine eigene Forschung, keine Studien, kein gar nichts, auch keine wirklich, keine Klimawissenschaftler sind, aber jetzt von zum Beispiel der AfD die Klimapolitik maßgeblich beeinflussen und damit dann Klimastimmung machen, Meinungen beeinflussen.
Genau, der Vizepräsident von Eike, der hat eine Viertelstelle bei diesem Carsten Hilse, bei den Bundestagsabgeordneten.
Mhm.
Und er bringt dem natürlich zum Klima seine Geschichten. Und der Vizepräsident von Eike, der also auch selber AfD-Mitglied ist, der hat natürlich auch diesen Klima-Energie-Teil dort mit in ihrem Parteiprogramm verantwortet. Das haben die im Wesentlichen dann auch letzten Endes so übernommen. Das ist wahr, wenn du solche Leute dort hast und die auf und die dann auch noch auftreten lässt. Das ist übrigens auch immer wieder unser Problem in den Medien, dass man den Leuten dort Gehör schenkt, dass man die auftreten lässt. Also ich bin dort grundsätzlich dagegen, dass die dort ein Podium letzten Endes bekommen. Es ist für Staat im Grunde genommen, darf das nicht sein. Aber ich meine, es lässt sich nicht so ohne weiteres verhindern.
Naja, es gibt ja einen interessanten Aspekt, nämlich dass diese Wissenschaft, die journalistische Regel zum Ausgleich der Meinungen. Das heißt, wenn von 100 Leuten 99 sagen, der Klimawandel ist menschgemacht und einer sagt nicht, dann lädt man einen der 199 ein und den anderen und hat natürlich dann dieses Gefühl von ich habe dann 50% Wissenschaftler da sitzen, die sagen, ja, Klimawandel ist menschgemacht, 50%, also von diesen Zweien. 50% sagen nein, und das ist ja dann ein ganz anderer Eindruck, der entsteht. Das ist ja dann
so. Und dazu will ich da einfach mal, so wie ich das mal schriftlich formuliert habe, das sonst lese ich ja nun in meinen Vorträgen nun nicht unbedingt ab, aber manchmal muss man sich auch was aufschreiben. Es war in Diskussionen mit den Klimawandelleugnern über die anthropogen verursachte globale Klimaerwärmung im öffentlichen Raum, vor allem in den Medien sowie in Institutionen. Praktisch deren mediale Aufwertung ist grundsätzlich abzulehnen, da die Klimaerwärmung durch Treibhausgase, CO2, CH4, N2O, O3, also Ozon ist das, etc., genau den physikalischen Gesetzen und nicht den Fake News der Leugner folgt.
Okay.
Das habe ich also entsprechend formuliert. Und damit ist also auch meine Position klar und im Grunde genommen auch vor allen Dingen die Position der Klimaforscher.
Genau, manchmal
aber
muss es eben.
Wie du schon sagst, also wenn ich von 99 einlade und den einen Gegner, dann habe ich ja schon mal 50% eine andere Meinung und das krankt natürlich auch noch dran in der Aufklärung.
Genau.
Aber da müssen die Medien natürlich auch mal endlich nachbessern.
Ja, da wäre jetzt auf jeden Fall ein Journalist mal interessant als Gesprächspartner, was der dazu sagt. Hans-Jürgen Schlegel, ich danke dir fürs Interview. Sehr erhellend. Und ich habe jetzt auch ausführlich gemacht, das würde ich aber auch einfach so behalten. Ja, erstmal vielen Dank. Und falls du noch irgendwie ein letztes Wort loswerden willst, wäre jetzt noch der Moment.
Ja, ich habe mich also durchaus gefreut, dass ich jetzt hier ganz unerwarteterweise ein Podium bekommen habe und konnte doch gerne mal einige Ausführungen zu den Fragen von Klima und Energie, insbesondere in erneuerbaren Energien, machen. Und ich will einfach mal noch sagen, dass die ersten 3 Monate in Deutschland so abgelaufen sind, dass wir rund 52% unseres Stromverbrauchs allein aus Wind, Biomasse, PV, Strom und Wasserkraft abdecken konnten. Das ist also doch schon mal ein recht gutes Ergebnis. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Anstrengungen nicht weiterführen auf diesem Gebiet, dann werden natürlich die gesteckten Ziele überhaupt nicht erreicht und dann wird es dann schwierig, das 2-Grad-Ziel, dass wir es nicht übertreffen, kaum möglich sein. Aber wir dürfen keinen Fall aufgeben, selbst wenn es schwierig ist. Wir müssen unbedingt weitermachen und ich setze dort nochmal auf die Aktion von Fridays for Future. Wenn hier alles vorbei ist mit Corona, dann werden wir sie auch wieder auf der Straße sehen und dann werden wir und müssen wir den Druck von unten weiter erhöhen. In dem Sinne, da danke ich dir nochmal, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast.